Liebe Gemeinde, im Namen des Kirchenrats begrüße ich euch dort recht herzlich zum Gottesdienst mit dem Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dann haben wir heute einen Gastprediger. Wir haben wieder freie Sonntage und die Ferienzeit ist da. Und Albrecht Köstlin-Bürmer, wir kennen ihn ja, er ist schon öfter hier gewesen, der erklärt sich auch immer wieder bereit, wenn ich anrufe. Man hat ja eben die Sorge, kriege ich den Pastoren oder kriege ich ihn nicht. Und ich freue mich immer, wenn dann zugesagt wird oder wenn es an dem Sonntag auch passt. Herzlichen Dank dafür, dass du den Dienst übernimmst. Und jetzt habe ich an und für sich noch ein paar Bekanntmachungen. Einmal haben wir heute Geburtstag. Dini Wagemann wird heute 95 Jahre alt. Sie ist in Wena im Altenheim. Und wir gratulieren ganz herzlich und wünschen ihr weiterhin die Gesundheit, die dann da sein kann, und Gottes Segen. Dann hat Bernhard mich nochmal angesprochen. Die Freizeitwerkstatt für den Abbau des Zeltlagers in Hatten in Oldenburg dringend noch tatkräftige Unterstützung. Wer sich bereit erklären will, damit hinzufahren, dann kann man das hier nach dem Gottesdienst im Foyer kurz treffen und dann wird Bernhard weitere Informationen oder Anleitungen geben. Und jetzt, Albrecht, übergebe ich an dich.
Herzlichen Dank für die Einladung zum Predigtdienst heute. Ich komme aus Verbundenheit mit der altreformierten Kirche gerne. Und Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst. Das Wetter entspricht heute vielleicht nicht ganz Ihren Erwartungen an einen Sommertag. Ein paar Grad zu wenig, ein bisschen Wasser zu viel. Manche Menschen haben deshalb schon wieder einen Grund, unzufrieden zu sein. Da liegt für mich die Frage nahe, was wir von Gott eigentlich erwarten, damit wir mit unserem Leben zufrieden sein können. Jedes Leid, das wir erfahren, jedes Leid anderer, von dem wir erfahren, fordert doch unser Gottvertrauen heraus. Der Versucher in uns lässt uns denken, wenn es einen lieben Gott gibt, dann muss er doch für mich da sein, wenn ich seine Hilfe brauche. Wir wollen uns heute durch eine Jesusgeschichte zu einer anderen Sicht auf unser Leben einladen lassen. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Gott selbst dazu heute unser Herz anrühren muss. Und so wollen wir uns in der Stille auf die Begegnung mit Gott vorbereiten. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Mit unserem ersten Lied bringen wir unsere Dankbarkeit für unser Leben zum Ausdruck. Denn Dankbarkeit ist der erste Schritt zur Wahrnehmung der Liebe Gottes. Mein Erstgefühl sei Preis und Dank. Gott des Himmels und der Erde, welch einen wunderbaren Tag dürfen wir heute doch eigentlich erleben. Nicht so heiß, dass wir Kreislaufprobleme bekommen. Nicht so kalt, dass wir uns ärgern müssten, dass wir nicht auf einer Insel im Süden Urlaub machen. Nicht so trocken, dass wir uns Sorge um den Garten oder die Felder machen müssten. Nicht so nass, dass wir den Tag nur im Haus verbringen können. Vor allem aber ein Tag, an dem du uns Gemeinschaft mit netten Menschen hier schenkst. Und ein Tag, an dem du jeden von uns besonders ansprichst, durch dein Wort und durch Lieder, die uns dankbar machen für unser Leben. Wir danken dir für diesen Tag und bitten dich, mach du uns bereit, den Worten der biblischen Weisung die Hilfestellung zu entnehmen, wie wir mit unserem Leben umgehen sollen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Wir hören auf die Worte, die Jesus an die Menschen gerichtet hat, die einst mit ihren Vorstellungen von einem von Gott beschenkten Leben zu ihm kamen. Danach nehmen wir die Weisung auf mit zwei Strophen, aus dem Lied Suchet zuerst Gottes Reich. Und da gehört dann das Halleluja am Anfang und am Ende dazu.
Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, und der Leib mehr als die Kleidung? Sieht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr auch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, wie sie arbeiten. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.
Herr unser Gott, wir sind dir dankbar für das Leben, das du uns schenkst. Doch unsere Welt ist auch voller Unzufriedenheit, voller Leid und Elend, voller Kampf ums Glück und voller Enttäuschungen. Ohne deine Hilfe kommen wir nicht weiter beim Nachdenken über das Leben. So bitten wir dich, hilf uns, dass wir den Worten der biblischen Lesung die Hilfestellung entnehmen, die uns weiterbringt. Amen. Der Bibeltext, der uns heute zum Nachdenken anregen soll, ist die Geschichte von der Speisung der 5000, und zwar in der Fassung des Johannesevangeliums.
Die Speisung der 5000. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch das Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht das Volk, viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippos aber antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwas 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 2 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben, die gespeiset worden waren. Amen.
Zum Evangelium, zur frohen Botschaft Gottes für uns, soll uns heute der Schluss der Geschichte von der Speisung der 5000 werden. Den bekannten Teil der Geschichte haben wir bereits als Lesung gehört. Das Wunder, dass 5000 Männer von 5 Broten und 2 Fischen satt wurden und sogar noch einiges übrig bleibt. Bevor wir auf den Schluss der Geschichte hören, den es nur im Johannesevangelium gibt, müssen wir 3 Gedanken beiseite schieben. Erstens die Rechenaufgabe. 5 Kilo Brot geteilt durch 5000 Männer ergibt 1 Gramm pro Person. Davon wird man nicht satt. Auch nicht, wenn etwas Fisch dazu kommt. Um eine solche Rechenaufgabe geht es in dieser Geschichte nicht. Zweitens die Erklärung, wie das Wunder praktisch funktioniert hat. Als Jesus angefangen hat, das Brot den hungernden Menschen in seiner Nähe auszuteilen, so sagte einst mein Großvater, haben die anderen alle ihr Proviant ausgepackt und miteinander geteilt. Das Wunder des Miteinanderteilens macht also satt. Das ist wirklich eine gute Idee, aber das ist nicht der Sinn der Geschichte. Drittens die Überlegung, dass die Speisung die Belohnung dafür ist, dass die Menschen mit Jesus unterwegs waren. Gott belohnt ihre religiöse Pilgerwanderung mit der Erhörung ihrer Bitten. Diese Idee hat viele Anhänger und sie finden sich auch im Alten Testament. Aber sie macht Gott zu einem Dienstleister, zum Wunscherfüller, und das ist keine hilfreiche Gottesbeziehung. Wer so an die Geschichte herantritt, liebe Gemeinde, dem kann sie nichts sagen, was er nicht vorher schon gedacht hat. So bleibt sie dann stumm, anstatt zum Wort Gottes zu werden. Sprechen kann sie zu uns nur, wenn wir auch auf den Schluss achten, den das Johannesevangelium hinzufügt. Guten Gründen. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Jesus verkündet Gottes Wort und dann beschenkt er die Zuhörenden auch noch mit einer Mahlzeit. Und plötzlich ist die Mahlzeit wichtiger als das Wort. Er soll jetzt immer für sie sorgen, ihnen immer etwas zu essen geben. Das Essen steht im Mittelpunkt. Jesus kann dieses Missverständnis der Freundlichkeit Gottes nur durch eine Flucht auf den Berg auflösen. Wenn ich mir diese Geschichte näher anschaue, dann sind das ja zunächst keine Hungernden, die mit Jesus unterwegs waren. Es sind vielmehr Menschen, die gehört hatten, dass da etwas Besonderes passiert, und dann zogen sie mit ihm und hörten ihn predigen. Es sind Menschen, die sich sagen haben lassen, wie sie glücklich werden können. Es sind Menschen, denen Jesus die Augen für die Liebe Gottes geöffnet hat. In dieser Geschichte, wie sie Johannes erzählt, scheint zunächst alles gut zu sein. Und dann entschließt sich Jesus, diesen Menschen noch etwas Zusätzliches zu schenken. Ein Wunder, etwas Außergewöhnliches, ein Zeichen Gottes. Dieser Gott, dem wir unsere Welt und unser Leben verdanken, der darf doch wohl auch mal ein Zeichen setzen, denkt sich Jesus in dieser Geschichte. Ein Zeichen dafür, dass die Menschen wirklich satt werden, wenn sie auf Gott hören, wenn sie von Gottes Liebe leben. Das, was sie am nötigsten zum Leben brauchen, das müssen sie sich doch von Gott schenken lassen. Und was bewirkt dieses Geschenk, dieses Zeichen? einen Programmwechsel. Jetzt interessieren sich die Menschen nicht mehr für das Glück, das Gott ihnen schenkt, sondern für das, was ihnen selbst am wichtigsten ist. Du musst uns helfen. Du musst uns satt machen. Du musst alles in unserem Land ändern, mit dem wir unzufrieden sind. Du musst uns regieren. Die Menschen sind plötzlich im Wahlkampfmodus. Die Geschichte mit dem Wunder geht gründlich schief, sodass Jesus nur noch die Flucht bleibt. Und die Leute sind natürlich noch unzufriedener als vorher. Am Ende wird Jesus gekreuzigt, weil er ihre Wünsche nicht erfüllt hat. Was für eine Torheit. Für den Leser dieser Geschichte ist es ja im Grunde ganz einfach. Die Menschen sind gar nicht ernsthaft an Gott interessiert. Sie wollen zuerst einmal alles, was sie zum Leben brauchen. Sie wollen Brot. Und dann kommen die nächsten Wünsche. Es wird ihnen immer etwas einfallen, was sie als nächstes brauchen können. Über das, was für das Leben wirklich gut ist, machen sie sich keine Gedanken. Da ist einfach kein Platz mehr in ihren Köpfen vor lauter Wünschen. Deshalb lautet ihr Glaubensbekenntnis ganz einfach: Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann muss er dafür sorgen, dass ich bekomme, was ich will. Oder etwas frommer ausgedrückt: Wenn Gott deine Gebete erhört, dann hat sich dein Glaube gelohnt. Schaut man sich das genauer an, dann wird deutlich, wie unsinnig das ist. Wenn Menschen zum Beispiel sagen: Weil Gott mich von der schweren Krankheit geheilt hat, deshalb glaube ich an seine Begleitung, dann heißt es doch im Umkehrschluss auch: Wenn ich nicht gesund bin, dann muss ich wohl alleine mit meinem Schicksal zurechtkommen, denn dann gibt es eben keinen Gott. Mir hat ein alter Mann mal in der Öffentlichkeit im Bierzelt gesagt: Wenn es einen Gott geben würde, dann hätte er mich nicht diesen schrecklichen Krieg erleben lassen. Ich habe damals geantwortet: Wenn Sie damals schon unter diesem Krieg leiden mussten, ist es dann hilfreich, auch noch den Glauben an Gott zu verlieren, der Sie im Elend wenigstens nicht alleine lässt, sondern Ihnen die Kraft gegeben hat, bis heute Ihr Leben gestalten zu können. Ich habe auch Eltern erlebt, die erwartet haben, dass Gott ihre Kinder auf ihrem Lebensweg beschützen wird. Sie verstanden die Taufe geradezu als einen magischen Schutzschild. Wenn der Gedanke richtig wäre, was sollten dann die Eltern denken, die ihr Kind durch einen Unfall verloren haben? Und mit denen hatte ich es einst auch zu tun. Unser Glaube an Gottes Begleitung darf doch nicht davon abhängen, dass sich unsere Vorstellungen vom Leben erfüllen. Sonst wären wir wirklich noch ärmer dran. Der Leser dieser Geschichte kann eigentlich nur den Kopf schütteln über die Menschen, die in ihr vorkommen. Wie können sie nur ein Geschenk Gottes in eine Forderung umwandeln? Wenn du Gott willst, dass wir an dich glauben, dann musst du aber auch unsere Wünsche erfüllen. Dabei könnte es doch ganz anders sein. Muss man nicht, wenn man Jesu Worte hört, begreifen, dass da von etwas ganz anderem die Rede ist, von einer anderen Lebensqualität? Es geht doch nicht ums Sattwerden und Überleben um jeden Preis, sondern es geht darum, dass mein Lebenshunger gestillt wird. Und das ist es doch, was den Menschen zunächst geschieht. Ihnen werden die Augen geöffnet für den Sinn, der in ihrem Leben verborgen ist, und für das Glück, das in jedes Schicksal hineingelegt ist. Und das nicht gemessen werden kann in Kategorien wie Freiheit, Gesundheit oder Einkommen. Das Glück entspringt der Begegnung mit Gott. Und es ist die Folge seiner Liebe. Es beginnt in unserem Herzen und es wirkt sich in unserem Umgang mit uns selbst und mit anderen aus. Die Jugendlichen, die ihre Schule oder ihre Ausbildung vor den Ferien abgeschlossen haben, die sollen glücklich werden, auch wenn sich ihre Träume vom Leben nicht erfüllen werden. Die Menschen, die jetzt ihren Jahresurlaub nehmen, die sollen glücklich werden, auch wenn der Urlaub anders als geplant verläuft und vielleicht gerade für das keine Zeit ist, was sie sich besonders vorgenommen hatten. Die Menschen, die um ihre Gesundheit bangen, die sollen glücklich werden, auch wenn ihr Leben von Krankheit und Leiden begleitet wird. Die Alten, die sich wünschen, dass sie wenigstens jeden Tag noch aufstehen können, die sollen glücklich werden, auch wenn ihre Schwachheit sie dann eines Tages an den Rollstuhl oder ans Bett fesselt. Die Sterbenden, die gerade noch am Leben, die gerne noch am Leben bleiben möchten, die sollen glücklich sein, auch wenn sie sich auf den Weg durch den Tod hindurch mit Gottes Begleitung machen müssen. Sie alle sollen lebenssatt werden. Und dafür ist das Brotwunder ein Zeichen. Es gibt bei Gott genügend Glück für uns alle zu finden. Und da soll man sich nun wirklich nicht die Sorge um das Leben und die Unzufriedenheit mit der Regierung zum Mittelpunkt des Lebens machen. Sehen Sie, liebe Gemeinde, mich interessiert überhaupt nicht, wie dieses Brotwunder praktisch funktioniert hat. Ich lese diese Geschichte im Johannesevangelium und plötzlich begreife ich, dass es hier gar nicht ums Brot geht, sondern um viel mehr. Es geht um mein Glück. Ich kann das kaum in die richtigen Worte fassen, denn dieses Glück hat ja mit Gott zu tun. Es ist etwas, was mir geschenkt werden muss. Aber ich sehe deutlich, wohin wir geraten, wenn wir unsere Wünsche in den Mittelpunkt stellen. Wir verlieren dann Gottes Wegbegleitung. Genauso wie Jesus die Menschen in der Geschichte verlassen musste, weil sie ihn einfach nicht verstehen wollten. Ich will daraus drei Konsequenzen ziehen. Erstens, ich will das Sorget nicht aus unserer ersten Lesung ernst nehmen. Ich will abends mit der Zuversicht einschlafen, dass mein Leben bei Gott in guten Händen ist und morgens mit der Vorfreude auf den neuen Tag aufwachen. Bevor wir unsere drei Tassen Tee getrunken haben, will ich über kein Problem nachdenken müssen, sagt meine Frau. Und sie hat recht, wenn der Tag erst einmal mit Zuversicht begonnen hat, dann ist auch genügend Energie für die Auseinandersetzung mit den Problemen da. Ein zweites. Ich brauche am Sonntag das Evangelium, damit ich im Alltag Kraft zum Leben habe. Ich brauche einen Gottesdienst mit Liedern, die mir Mut machen. Ich brauche Gebete, die um Gottes Begleitung bitten. Ich brauche Bibelworte, die mein Vertrauen auf die Quelle der Lebensfreude stärken. Ich bin gerne bereit, im Lauf der Woche darüber nachzudenken, was ich als Christ zur Verbesserung der Welt beitragen kann. Zum Beispiel in einem der Gesprächskreise. Aber im Gottesdienst am Sonntag, da soll mein Herz angerührt werden. Am Sonntag möchte ich mich von Gott beschenken lassen. Und ein drittes. Ich will in meiner Beziehung zu Gott meine Wünsche zurückstellen und dein Wille geschehe beten. Wir sprechen das ja im gemeinsamen Vaterunser. Und Jesus hat das, so erzählen die Evangelien, auch vor seinem Tod gebetet. Ich will die Zufriedenheit mit meinem Schicksal nicht von der Erfüllung meiner Wünsche abhängig machen. Ich will nicht zu den Unzufriedenen in unserem Land gehören. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, dass die Unzufriedenheit geradezu den Menschen eingeredet wird. Davon wird am Ende niemand glücklich. Ich will mich lieber von Gott auf seinen Weg mitnehmen lassen und dabei immer wieder die Erfahrung machen, wie ich von innen heraus glücklich werde. Liebe Gemeinde, die Wundergeschichte aus dem Johannesevangelium führt uns vor Augen, wie Jesu Botschaft Menschen glücklich macht und wie die Sorge um die Erfüllung unserer Wünsche diese Botschaft verdrängen kann. Eines jedoch unterscheidet uns von den Menschen in der Geschichte. Gott lässt sich nicht auf Dauer aus unserem Leben vertreiben. Denn mit jeder Jesus-Geschichte, die wir lesen, kehrt er doch wieder zu uns zurück. Und mit jedem Gottesdienst gibt er uns neue Chance auf eine Begegnung mit ihm. Und mit jedem Vaterunser wird er zum Mittelpunkt unseres Denkens. Und so kommen wir ihm und unserem Glück mit jeder Begegnung einen Schritt näher. Amen. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir bei dir mit unserem ganzen Leben geborgen sind und dass wir dir auch unsere Sorgen anvertrauen können, wenn wir uns elend und hilflos fühlen. Wir danken dir für dein Angebot, in unseren Gottesdiensten am Sonntag unseren Blick zu weiten und uns eine Ahnung von deinem Reich zu schenken, das uns doch heute schon umgibt und das wir einmal in Fülle erleben werden. Wir bitten dich um Hilfe für die Hungernden und Verfolgten, insbesondere für diejenigen, die unter einem gnadenlosen Krieg leiden müssen. Bringe die Kriegstreiber zur Einsicht, dass die Zerstörung eines Landes und die Tötung oder Vertreibung seiner Bewohner niemals zum Frieden führen kann. Wir bitten dich um deine Begleitung für die Kranken und Sterbenden und um Ermutigung für die, die am Leben verzweifeln. Wir bitten dich für unsere und unserer Kinder Zukunft, um die Erhaltung der Schöpfung und um eine Gesellschaft, in der man liebevoll miteinander umgeht und dafür sorgt, dass jeder genug zum Leben hat. Wir bitten dich heute besonders für Dina Wagemann. Lass sie Freude haben am neuen Lebensjahr und jeden Tag deine Liebe erfahren. Für uns selbst bitten wir dich, mach uns bewusst, dass unser Leben in der Gegenwart und in der Zukunft bei dir in guten Händen ist. Wir beten gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.